Wir hören aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42 bis 47. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Impuls zum Bibeltext. Wow, das war mein erster Gedanke, nachdem ich diese Bibelstelle gelesen habe. Was für eine perfekt gezeichnete Gemeinde. Das kann schon mal sprachlos machen, gerade in der heutigen Zeit. Ist es nicht so, dass unsere Gemeinden anstatt zu wachsen, vielmehr schrumpfen? Letzte Woche erst haben wir in der Apostelgeschichte gehört, dass sich alle taufen ließen, und nun lesen wir von den Auswirkungen, die diese Taufen auf die Gemeinde hat. Und ich war doch schon ganz schön erstaunt. Habe ich da nicht schon die vier Grundzüge der katholischen Kirche herausgelesen? Martyria, Liturgia, Diakonia und Koinonia? Aber was heißt das? Das sind die vier Grundvollzüge oder auch Hauptaufträge der katholischen Kirche. Diese sind abgeleitet an den Worten und Taten Jesu. Mit Hilfe dieser Hauptaufträgen wird der Sinn und Zweck einer christlichen Gemeinde als Organisation beschrieben. Martyria heißt Zeugnis oder Verkündigung und meint, dass jeder die frohe Botschaft weitererzählen soll, verkündigen soll. Die vorliegende Gemeinde hält an der Lehre fest. Es werden Wunder vollbracht und neue Menschen kommen Tag für Tag zu der Gemeinde hinzu. Liturgia meint den gefeierten Glauben, Dank, Lob, gemeinsames Gebet, Gottesdienst. Auch das ist in der Gemeinde vorhanden, wenn sie davon sprechen, dass sie täglich im Tempel waren und miteinander Brot gebrochen haben und Mahl hielten. Diakonia meint den Dienst am Nächsten, den Dienst an notleidenden Menschen. Die Gemeinde hier teilt ihr ganzes Hab und Gut. Und sie findet Gunst beim Volk. Und Koinonia meint die Gemeinschaft der Gläubigen, in der auch Gott anwesend ist. Diese Gemeinschaft zieht sich durch alle Verse in unserem Bibelausschnitt. Sogar mit dem Hinweis, dass das alles aus Freude und Lauterkeit des Herzens geschieht. Das beinhaltet, dass sie das nicht unter Zwang machen, sondern wohl aus vollem Herzen. Hier wird die Rolle einer Gemeinde definiert, aus dem Vorbild Jesu, hier in Perfektion. Ein Blick in andere Stellen der Bibel zeigt uns, dass wir die Definition von Rollen noch häufiger finden, sogar noch grundlegender. Dort geht es nicht um die perfekte Gemeinde, sondern um den perfekten Menschen, wie ihn Gott geschaffen hat. Ich spreche hierbei von der Schöpfungsgeschichte. Was passiert in der Schöpfungsgeschichte? Zunächst einmal ist Chaos. Es ist wüst und wirr. Auf Hebräisch Tohu Wabohu. Und nun beginnt Gott, dieses Chaos zu ordnen. Im ersten Schritt erfolgt eine Trennung. Der Tag wird von der Nacht getrennt. Himmel, Luft und Wasser werden getrennt. Dann das Meer von der Erde. Das lesen wir in den ersten drei Schöpfungstagen. Danach werden diese nun geschaffenen Räume ausgestattet. Sonne, Monde, Sterne, Fische, Vögel, Landtiere. Alles bekommt seinen Platz. Das Chaos wurde behoben. Gott hat alles geordnet. Dann am sechsten Tag schuf Gott den Menschen. Als Abbild von sich selbst, ihm selbst ähnlich als Mann und Frau. Und als dieses Abbild gibt er dem Menschen nun einen Herrschaftsauftrag. Liest man den Text genauer in seinem Kontext und betrachtet man die Wortherkünfte der einzelnen Worte, dann stellt man schnell fest, das ist kein Herrschaftsauftrag im Sinne von Unterdrücken und Macht ausüben, sondern ein Herrschaftsauftrag im Sinne eines Hirtenauftrags, im Sinne eines idealen Königs. Bewahren, lenken, bebauen, behüten sind nur einige wichtige Verben eines Hirtenauftrags. Das ist die Rolle des Menschen auf der Erde. Demgegenüber steht die Realität. Wie geht denn der Mensch mit der Erde um? Denken wir an die Enzyklika unseres Papstes Franziskus Laudato Si, in welcher er die Missstände der Welt aufzeigt. Diese Schwester schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr aufgrund des unverantwortlichen Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat. Zitat Ende. So lautet nur eines seiner vielen eindringlichen Zitate zum falschen Umgang mit der Erde und der Menschen untereinander. Konkret spricht er an Klimawandel, Egoismus, Vermüllung der Erde, ungerechte Aufteilung von Gütern, Verschmutzung von Gewässern und so weiter. Und nein, hier gibt es nichts schön zu reden. Die Wissenschaft und auch der Papst sind sich einig. Die Rolle des Menschen ist objektiv betrachtet eine zerstörerische Rolle. Wie sieht die Realität unserer Gemeinde in der Apostelgeschichte aus? Drei Dinge fallen hier auf. Nummer 1. Lukas ist kein direkter Augenzeuge. Nummer 2. An anderer Stelle, so zum Beispiel bei Matthäus und Johannes, bleiben einige Nachfolger Jesu nicht in Jerusalem, sondern ziehen wieder zurück nach Hause. Und Nummer 3. Lesen wir in der Apostelgeschichte weiter, so stolpern wir über einige Konflikte in der Gemeinde. Finanzieller Betrug, Abstoßung von Armen, Konkurrenz, Machtkämpfe und schließlich die Frage nach dem richtigen Glauben. Was ist ganz nüchtern festzustellen? Menschliche Gemeinschaft kommt regelmäßig an menschliche Grenzen, auch unter Christen, auch unter den ersten Christen. Die Realität dieser perfekt gezeichneten Gemeinde von Lukas scheint doch eine andere gewesen zu sein. Warum also hält Lukas uns solch ein Ideal vor Augen? Wir müssen zunächst einmal genauer zwischen einem Ideal und Idealvorstellungen unterscheiden. Wir als Christen haben ein oberstes Ideal, sogar ein zeitlich eingeordnetes Ideal, nämlich Jesus. Und auch die erste christliche Gemeinde hatte dieses Ideal. Und aus diesem Ideal formten sich bis heute die vier Grundzüge der katholischen Kirche: Martyria, Liturgia, Diakonia und Koinonia. Das sind wiederum Idealvorstellungen. Eine Idealvorstellung ist der Weg zum Ideal. Und diese Ideale und Idealvorstellungen sind etwas, was dem Menschen zutiefst inne ist. Diese Suche nach Idealvorstellungen fängt bereits in der Kindheit an. Kleinkinder orientieren sich an Mama, Papa, Bruder, Schwester, Oma und Opa. Jugendliche orientieren sich an ihren Freunden und suchen sich aktiv Vorbilder und Ideale, wie sie sein wollen. Und wir wissen, dass das entwicklungspsychologisch immens wichtig ist. Diese Kinder und Jugendliche brauchen zum gesunden Heranwachsen Ideale und daraus resultierende Vorstellungen über sich selbst und ihr Leben. Und auch wir Erwachsenen orientieren uns an Idealen. Wir haben genaue Vorstellungen darüber, wie sauber und aufgeräumt unser Haus oder unsere Wohnung sein soll. Wir haben Vorstellungen über Familie, wir haben Vorstellungen über die Erziehung unserer Kinder, das Verhältnis zu unseren Kindern, zu unserem Partner und was wir essen wollen. Und wir haben Vorstellungen darüber, wie unsere Gemeinde aussehen soll. Und solche Vorstellungen haben andere in unserer Gemeinde sowie Mitglieder der Nachbarsgemeinde ebenfalls. Daraus hören wir schon, dass diese Ideale auch negative Seiten haben. Sie können einen Menschen oder eine Gruppe einerseits wahnsinnig unter Druck setzen und andererseits führen diese verschiedenen Vorstellungen unter den Menschen häufig zu Streit. Klar, wenn jeder meint, den richtigen Weg zu gehen, dann knallen oft Welten aufeinander. Ehrlich betrachtet, keiner wird das Ideal oder sein Ideal jemals wirklich im Ganzen erreichen. Das liegt daran, dass wir selbst das Ideal nicht sind. Unser Sein ist ein anderes. Aber das ist ein anderes Thema. Heißt das jetzt, dass wir uns als Gemeinde zurücklehnen dürfen, mit der Gewissheit, dass wir das Ideal sowieso nicht erreichen können und schon gar nicht zusammen? Wohl kaum. Warum? Aus zwei Gründen müssen wir weiter mit Eifer an den Vorstellungen hin zu unserem Ideal, das schließlich Jesus selbst ist, arbeiten. Den ersten Grund möchte ich mit Hilfe der Schöpfungsgeschichte verdeutlichen. Gott hat uns eine wunderschöne Welt bereitgestellt. Wir zerstören gerade das Ideal Erde. Sie wird, wenn wir so weitermachen, auf lange Sicht unbewohnbar, unbrauchbar. Der zweite Grund betrifft unsere Gemeinden. Sie schrumpfen. Jesus und seine Anhänger sind aber gewachsen. Und das ist der große Unterschied und auch Ansporn. Das, was Gott uns bereitstellt, ist fruchtbar, ist zum Wachsen gedacht. Ich möchte hier mit einem Zitat von unserem Papst Franziskus enden. Und ja, ich weiß, dass das hart zu hören ist. Es ist die Weise, wie der Mensch sich die Dinge zurechtlegt, um all die selbstzerstörerischen Laster zu pflegen. Er versucht, sie nicht zu sehen, kämpft, um sie nicht anzuerkennen, schiebt die wichtigen Entscheidungen auf und handelt, als ob nichts passieren werde. Impulsfragen zum Bibeltext. Wie können uns Aspekte dieser ideal gelebten Gemeinschaft aus der Apostelgeschichte heute zur Veränderung in unserem Glaubens- und Gemeindealltag motivieren? Welches Potenzial enthält ein Leben in Gemeinschaft mit anderen Menschen, die an Christus glauben, das wir noch nicht ausgeschöpft haben? Wo verletze ich mit meinen Idealvorstellungen andere Menschen? Welche meiner Ideale führt bei genauerer Betrachtung zur Ausblendung gegenwärtiger Probleme auf der Welt? Hat jede der vier Grundvollzüge bei uns in der Gemeinde genug Aufmerksamkeit? In welchen der vier Grundvollzüge sehe ich mich beheimatet und würde mich gerne einbringen?